Ja, hallo, herzlich willkommen zum Bobcast, dem Podcast für Menschen, die Mittelstand mutig gestalten. Ob du uns zuguckst auf YouTube oder ob du uns nur hörst auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Heute mit einer Sonderfolge Bobcast mit Gast. Wir haben heute zu Gast Uwe Fehlhagen. Ich freue mich sehr auf den Uwe, mit dem wir gleich ins Gespräch gehen können. In unserem Bobcast dreht sich aber weiterhin alles um den Mittelstand, um echte Best Practices, kluge Köpfe und die Frage, wie entwickeln wir eigentlich Unternehmen nachhaltig und von innen heraus? Ob wir da eine Antwort drauf finden, werden wir hören. Vielleicht hier, vielleicht in einem anderen unserer Folge. An meiner Seite wie immer Dr. Harald Kiefer, mein Kollege und Co-Host des Bobcasts. Und ich habe es schon gesagt, heute bei uns zu Gast Uwe Fehlhagen. Uwe Fehlhagen, Senior Partner bei der Fidios GmbH und ehemaliger Head of People and Culture Development bei Hilti Deutschland. Und in meinen Augen zumindest ein echter Experte für Kulturtransformation im Mittelstand. Gemeinsam sprechen wir heute darüber. Wir schauen, warum Kulturentwicklung vielleicht nicht nur nice to have ist, sondern vielleicht ja auch ein echter Wettbewerbsfaktor, gerade im Kampf um Talente und Zukunftsfähigkeit. Wer weiß, wir vielleicht nach dieser Folge. Los geht's. Viel Freude euch bei unserem Bobcast mit Gast. Ja, hallo.
Hallo, ganz offiziell.
Voll lieber Uwe.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist, Uwe. Wir zwei, wir kennen uns ja tatsächlich schon eine Weile, würde ich zumindest sagen. Sowohl anfangs beruflich, mittlerweile verbindet mich zumindest auch menschlich was. Einiges mit dir. Der Harald und du, ihr kennt euch noch nicht. Deswegen ist das heute auch eine kleine Entdeckungsreise, vielleicht sogar zueinander. Uwe, du hast zu mir hingehört, fühlst du dich gut vorgestellt oder was hätte ich Wichtiges vergessen?
Das Training am Ende du Gigges. Nein, das gehört ja auch dazu. Nein, witzigerweise, wenn wir uns selbst, also ich und mein Partner, wenn wir irgendwie in so einer Situation sind und kommen in eine Vorstellungsrunde, ist unser erster Satz immer, oder die Bezeichnung, die wir für uns wählen, ist: Wir nennen uns Mittelstandsosteopathen. Wer schon mal beim Osteopathen weiß, dass meistens, zumindest nach der ersten Sitzung, geht es einem deutlich schlechter ums Wort. In der Zeit, so nach und nach, stellt sich dann Besserung ein, auch mehr Verständnis für die eigene Situation, das eigene Befinden, vor allen Dingen aber auch ein Verständnis dafür, was kann ich denn selber tun, um, ich möchte mal sagen, schmerzfrei zu werden. Interessanterweise ist das ein schöner Vergleich deswegen, weil viele Unternehmen, mit denen wir in Kontakt in der Zwischenzeit gekommen sind, mit denen wir arbeiten dürfen, die wissen noch gar nicht so richtig, wo es ihnen wehtut und wundern sich dann hinterher, was da aus den ersten Diskussionen heraus für Themen aufkommen, die ja dann schon sehr stark resonieren und bei den Leuten auch auf ein Verständnis stoßen. Bedeutet allerdings auch, dass wir, also im Prinzip ist es, wie wenn du am Wegesrand immer jeden Stein, den du da siehst, umdrehst und denkst, oh je, was ist da drunter? Den lege ich mal am besten wieder zurück. Nur wenn wir im Spiel sind, dann legen wir die Steine halt nicht mehr zurück. Wir gucken da genau hin, was ist denn da eigentlich los?
Uwe, ich habe ja schon geoutet, ne? Wir kennen uns schon einige Jahre, was ich aber tatsächlich nicht wusste und in der Vorbereitung gesehen habe, ist, dass du früher mal Profisportler werden wolltest. Das war mir gar nicht bewusst. Und dass das dann aus verschiedenen Gründen, vielleicht kommt da auch die Osteopathie-Metapher her, wer weiß, aus verschiedenen Gründen, das nicht geworden bist und einen anderen Weg eingeschlagen hat. Uwe, hat das irgendwas hat der Sport und dein Wunsch zum Sport, hat irgendwas von dieser Geschichte was mit Kulturentwicklung zu tun oder gibt es da gar keine Verbindung miteinander?
Doch, definitiv hat das eine Verbindung. Also zum einen ist früher halt, gab es noch keine Osteopathie, da gab es einfach nur Spritzen. Ich war ja im Brunnen unterwegs und da brauchst du viele Spritzen, weil die Stürze von den einzelnen Geräten, die sind meistens sehr schmerzhaft und leider Gottes manchmal auch mit Folgen verbunden, die bei mir dazu geführt haben, dass ich nur, ob das angeboren war oder nicht, egal, einen Spalten in der Wirbelsäule habe. Also mein vierter Lendenwirbel ist nicht zusammengewachsen. Und das hat bedeutet, dass ich das sehr schnell aufgeben musste. Und wenn ich das so in die Erinnerung hole und das auch zusammen Hand bringen mit deiner Frage. Das hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich auch durch das Alter und durch die persönliche Unreife, muss ich sagen, eher dabei war, auf die ganze Welt zu schinken und warum passiert denn mir das und alle anderen sind schuld, statt sich hinzustellen und zu sagen, hey, was hat denn das mit mir zu tun? Ja, und welche Haltung und welche Einstellung kann ich dazu entwickeln, um mit der Situation, wie sie eben ist, anders umgehen zu können? Also nicht Schuld woanders zu suchen, sondern was brauche ich für eine Einstellung, um mit der Situation und mit den Kurzen, die wir ja heute gerne saß, zurechtzukommen. Und ich hatte, Gott sei Dank, muss ich sagen, in meiner Coaching-Ausbildung einen Ziehvater, den Jens Korsen, den darf ich hier den nennen, den kennen eventuell viele, ein Psychologe aus München.
Ganz toll.
Der immer gesagt hat, du, also die Situation ist, wie sie ist und deine Einstellung bestimmt dein Leben. Das haben wir zu Anfang nicht verstanden, ja, gerade wie meine Einstellung. In der Zwischenzeit ein paar, mindestens ein Schritt weiter und darauf feststellen, dass wenn das passieren kann, dass wir gemeinsam in den Unternehmen mit den Leuten die richtige Einstellung formulieren, was extrem viel mit Haltung zu tun hat. Ja, was für eine Haltung kann ich entwickeln? Was für eine Haltung hat das Unternehmen entwickelt, der Unternehmenseigner oder die, die vom Unternehmenseigner eingesetzt wurden, das Unternehmen zu leiten? Was haben die für eine Haltung entwickelt, die dann entsprechend auch spürbar wird und den Leuten hilft, auch zu spüren, es wird mir erlaubt, über meine eigene Haltung mal nachzudenken, die zu entwickeln. Dafür kriege ich auch eine gewisse Unterstützung. Und daraus kann ich dann wieder in den Führungsprozess einsteigen, wenn ich eben als Führungskraft dann entdeckt werde. Und da ist ein ganz starker Zusammenhang mit dem, was ich erlebt habe, mit dem, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, was dadurch aus mir geworden ist und mit dem wir heute arbeiten, weil nämlich die meisten Coachings, auch die wir natürlich aus der Begleitung der Firmen heraus entwickeln, gehen von dem eigentlichen Business-Thema ganz schnell in die Persönlichkeit und in die Einstellungen, in die Haltung desjenigen. Und wenn das mal zumindest etabliert ist, angesprochen ist, diskutiert ist, wir daran weiterarbeiten können, daraus so eine gewisse Reifung entsteht, dann sind oft die Themen im Hintergrund im Prinzip keine mehr.
Was ich spannend finde, ich habe so einen Satz im Kopf, ich weiß gar nicht genau, woher da kommt, aus irgendeiner dieser vielen Ausbildungen. Da hat ein Mensch mal gesagt, ein Ausbilder mal gesagt, ja, einer in der Situation ist immer der gleiche. Du. So, also die Situation kann sich verändern, aber einer ist immer der gleiche. Und dann damit komme ich ja dann tatsächlich auch an den Punkt, dass ich in diesem Circle of Influence, nennen wir das ja auch öfter mal, ne, dass ich da durchaus was verändern kann und in der Regel verändert es sich dann auch ein bisschen mit um mich herum. Ja.
Mhm. Das ist ein schönes Stichwort, was du gerade angesprochen hast, Circle of Influence. Mhm. Verrückterweise, und das ergibt sich immer wieder aus den Gesprächen und den Diskussionen, die wir innerhalb den Firmen haben, suchen die Leute immer in den äußersten Kreisen oder versuchen sie Veränderung zu ergeben. Kreisen, die so weit weg sind von der eigenen Persönlichkeit, von dem wirklichen Zugriff und sind dann extremst frustriert, dass sie es nicht schaffen, andere zu verändern, um selbst eine bessere Situation zu erleben. Und in dieser Zusammenarbeit entstehen viele, viele Aha-Erlebnisse in Richtung, also die einzige Person, die du wirklich führen, ändern, auf die du Einfluss nehmen kannst, das bist in allererster Linie du selbst. Und interessant ist, was im Außen passiert, wenn ich anfange, im Inneren zu arbeiten und da Dinge zu verändern, um anders an Themen ranzutreten.
Ich bin total verführt, hier reinzugehen, genau. Und ich merke nämlich gerade, dass die Dynamik, weil Uwe und ich uns halt schon kennen und wir ja auch, das assistiert noch nie weg. Genau. Aber ich werde ja so, oh, wie kommt der Harald jetzt zu uns in die Dreierrunde rein? Harald,
danke, hat sich das rumgespürt. Ist so schwer bei dem, was ihr da besprochen habt. Mir ist gerade was eingefallen. Also zum Ersten habe ich gedacht, ich finde die Beschreibung sehr klar, habe aber die Gnade zu sagen, ich verstehe, dass die Menschen zunächst woanders suchen. Die Tür zu öffnen ist wahnsinnig riskant, wenn man nicht weiß, ob man die dann überhaupt noch mal zukriegt. Ich habe mit einem Elternpaar Kontakt, die große Probleme bei ihrer Tochter sehen. 12 Jahre alt. Und dazu Psychologen, also alle möglichen Leute aufsuchen. Und bisher so weit sind, dass sie den Kontakt zu dem Aufgesuchten sofort abbrechen, wenn er sagt, es wäre aber eine Sache, die wir zu dritt, also zu viert, dass ihr mit Teil der Anamnese seid und dass ihr auch mal gucken, ob die Probleme, die eure Tochter im Verhalten und in allem habt, ob die vielleicht was mit Mama oder Papa zu tun haben. Und die entrüstet rauskommen und sagen, die Spinner da, die kommen da immer mit ihren blöden Ideen, die sollen meine Tochter quasi wieder reparieren. Aber die sollen uns in Ruhe lassen. Da habe ich jetzt gerade dran gedacht. Ich habe aber Gnade mit den Eltern. Ich finde auch, es ist falsch. Sie werden auch ihr Ziel nicht erreichen. Aber diesen Reflex kann ich verstehen, denn du brauchst ja selbst auch erstmal eine gewisse innere Stärke und einen Halt, eine Sicherheit, auf der du stehst, bevor du bereit bist, etwas zu innen, wovon du nicht weißt, ob du das überhaupt nochmal in den Griff kriegst.
Und Harald, wenn ich jetzt schon einsteigen darf, da gibt es eine ganz tolle Korrelation zwischen dem, was du gerade gesagt hast, naja, die sollen mal meine Tochter oder den Sohn reparieren und mit mir hat es gar nichts zu tun. So erlebe ich oft auch Unternehmensleiter oder Geschäftsführer, ja, die sagen, mach mal mit meiner Mannschaft, ja, und dann wird es alles gut. Mit mir hat es alles nichts zu tun. Und sind dann sehr erschrocken, dass der Osteopath als erstes mal bei ihm hinlandet und ein paar Themen feststellt, was aber schlussendlich genau damit zu tun hat. Denk mal drüber nach, wie gehe ich auf die Leute zu? Was schaffe ich für ein Umfeld durch mein Verhalten, allein durch meine Aufträge? Welche Wirkung habe ich denn auf die Leute? Und auch da braucht es, um das nochmal aufzunehmen, auch da einen sehr wohlwollenden Blick auf die Leute und nicht immer gleich und jeder schafft es gar nicht und er ist nicht geeignet dazu, sondern einfach auch mal zu schauen, was schaffen denn auch solche Leute auf der Ebene? Wie viel Unterstützung hatten die denn? Ja, wie hat man da den Wohlwollen drauf geschaut, um für Unterstützung gesorgt, Leute in eine Reflexion gebracht, dass sie auch was erkennen können und dürfen, statt immer nur zu sagen, ja, so einen Stab über den Leuten zu brechen.
Mhm. Ja, total wichtig und mag ich nochmal unterstreichen, weil ich auch vorhin gedacht habe, ich nehme mich aus. Ich nehme mich aus. Mit einem Wohlwollen und einem, wir sind jetzt schon ganz tief im Thema, aber das vielleicht ist es ja auch besonders deshalb so gut, mit einem Wohlwollen auf alle Beteiligten schauen, ne? Weil Menschen, die an der Führung, also auf Ebene der Führung sich fürchten, und das hast du ja so ein bisschen schon vorausgeschickt, Harald, ne? Also dass du da auch ein Verständnis für hast, sowohl auf der Führungsebene, aber auch auf allen anderen Ebenen, ob man jetzt hierarchisch denkt, da drunter, also auf allen anderen Ebenen neben angestellt, sage ich jetzt mal so. Wie soll ich denn einen Vertrauensvorschuss geben, wenn jemand einfach kommt und sagt, so, ich bin der, das hast du nicht gesagt, Uwe, ne? Ich bin der Osteopath, ich packe dir jetzt mal wohin und das kann wehtun. Ne? Es fordert von uns, die wir jetzt alle drei hier zumindest die Schnittmenge an verschiedenen Stellen haben, es fordert von uns, dass wir eine gute Vertrauensarbeit leisten am Anfang an und dass wir mit uns da reingehen und uns anbieten, so wie wir sind und uns so wenig wie möglich verstellen. Wenig wird, ne? Und dass wir einen guten Raum schaffen, wo das den Menschen auch möglich ist. Also, ne, wir sind da auch Teil des Systems, würde ich sagen. Ja.
Oh, genau. Weil mir ist ein guter Osteopath, der landet von nur hin, nur weil einer sagt, mit dem Schulterweh. Man wundert sich ja oft darüber, dass der dann anfängt, irgendwo an der Bierpistole und sagt, niemand. Ich habe gesagt, die Schultertuben, schon verstanden. So ist die Kopf in den Unternehmen, die sagen, ich habe da ein Team, arbeitet mal mit dem, das funktioniert nicht, macht mal wieder heiler. Das sind tatsächlich Themen, wo wir oft sehr mutig für uns sagen, nee, das machen wir nicht. Also so ein Haus nehme ich nicht an. Man, das ist nur, wir kleben da mal schön ein Pflaster drüber oder binden so ein Bindekondom. Dann ist das für ein paar Minuten gut, weil der Schmerz kurzfristig aufhört. Ja, und Symptom an sich ist dadurch nicht bearbeitet und das bringt einem mannstige Lösung.
Würde ich an der Stelle noch dazu fügen, ich erlebe in Unternehmen, gerade in älteren Unternehmen häufig, dass die Direktoren, die Geschäftsleitungen hervorragende Führungskräfteentwicklungen aufsetzen. Und wenn ich sie dann frage, ob sie auch teilnehmen, dann sagen sie mir, nein, wir natürlich nicht. Und ich frage mittlerweile als allererstes, vor was haben sie da Angst? Also warum nehmen Sie denn nicht teil? Und da würde ich zu dem, was ihr gerade sagt, sagen, das ist für mich auch Symptom der Krankheit. Ist auch Teil der Kultur, dass die, die in der Geschäftsleitung sitzen, die ganz oben sitzen, vielleicht auch glauben, behaupten zu müssen, sie hätten das alle drauf und sich nicht den anderen gegenüber nicht eingestehen dürfen. Mir täte das auch ganz gut, obwohl ich jetzt bereits 40 Jahre oder 30 Jahre im Beruf bin, auch endlich mal eine vernünftige Führungsreflexion zu haben.
Uwe, die Hilti, als ich zu euch gekommen bin und zu euch kommen durfte als Partner, da wurde mir gesagt, ihr seid Best Practice in der Kulturentwicklung. Das ist ein bisschen her, aber du warst dabei. Ich bin dir begegnet. Und du warst dabei und hast mitgestaltet. Was würdest du denn sagen, was hat Leute dazu gebracht, vielleicht zu sagen, dass ihr Best Practice in der Kulturentwicklung seid?
Ich bin ja versucht, eine Gegenfrage zu stellen oder eine Frage aufzunehmen, Lisa. Was hast du denn, nachdem du uns gehört hast, was hast du denn gespürt, als du mir an den Kontakt getreten bist?
Also zum ersten Mal habe ich gespürt, dass immer wieder der Ball zu mir zurückgegeben wurde. Und das hat ja, ne, es ist ja ein Prinzip. Und das ist das Prinzip, was der Harald gerade herausgestellt hat, glaube ich, ja. Nämlich die Menschen an der Stelle mitzunehmen und erstmal hinzuhören, erstmal auf sich selber zurückzugucken und sagen, okay, was ist denn das, was du wahrnimmst? Denn das, was du wahrnimmst, ist uns wichtig. So. Ne? Also das war das Erste, was ich gespürt habe. Und wenn ich ganz an der Oberfläche sagen müsste, also wir sind ja heute jetzt, du und ich, nicht mehr an der Stelle, aber wir dürfen ja heute noch Partner von der Hilti sein. Und die Kollegen und Kolleginnen, die dann reingehen, ich sage denen immer, geht mal hin, die Leute, die sind zielorientiert und zeitgleich menschlich.
Also.
Also es gibt ganz viele Sachen, die ich gespürt habe. Diese Offenheit für Menschen, zeitgleich ohne die Zielorientierung aus den Augen zu verlieren. Diese Balance, ich möchte fast sagen Balance of Performance, nee, aber diese Balance, die habe ich gespürt und die spüre ich bis heute. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Qualität, die ihr da hinbekommen habt.
Ja, und das beschreibt ja auch, ich meine, es gibt ja, was man in vielen Firmen, also wenn man in Firmen reinläuft, ist ja Wahnsinn. Foyer, alles hängt ja an Menschen, Farben, Bildern, alles fantastisch und tolle, oft sagt man ja Kalendersprüche. Die Frage ist, deswegen habe ich dich gefragt, was spürst du? Spür ich das rein, spür ich das, wenn ich im Interview bin, spür ich eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen nicht. Und die Hilti hat mindestens noch in der Zeit, wo ich unbedingt sein durfte, ist diese Menschen- und leistungsorientierte Kultur. Das wird, und ihr erlebt es oft, diese Diskussionen über, naja, wenn wir jetzt anfangen, ob die Menschen zuzugehen, Raum zu bauen, wo die sich entfalten können, die gewinnen und so den Eindruck, als wäre alles so esoterisch und alles so hier zwischen schön weich gebettelt und hier geht es dir gegenüber, punkt so 8 Stunden hin und hast Wellness pur. Was totaler Quatsch. Die Leute dürfen verstehen, dass wir natürlich ein Umfeld bauen wollen, daran interessiert sind, ein Umfeld zu bauen, wo sich jeder Einzelne einen Raum schaffen kann, sich motivieren kann, was für mich ein ganz tragendes Element ist, nicht Führungskräfte zu überfordern in Richtung, ihr müsst eure Leute motivieren, wo mir das sagt, ja, okay, weshalb das? Soll ich mich dann nebenan stellen? Soll die anfeuern und soll ihn jeden Tag loben oder wie auch immer? Nein, macht es nicht. Das ist viel zu kurzfristig gedacht. Denk mal an intrinsische Motivation. Und die kommt halt nicht von dem, dass jemand von außen irgendwas suggeriert, sondern kommt von dem, dass ich mich in einem Umfeld bewege, wo ich das Gefühl habe, ich muss hier einfach mitmachen. Ich will hier einfach mitmachen. Das fühlt sich so gut an. Ich werde hier so ein Wert geschickt. Ich kann mich hier entfalten. Ich kann hier wachsen. Ich sehe hier den absoluten Sinn meines Tun, was heutzutage immer wichtiger ist. Auch in der menschlichen Geschichte oder in der arbeitsgeschichtlichen Entwicklung, ne, dass wir halt weniger mit den Händen, mehr mit dem Kopf arbeiten, mehr mit dem Herzen arbeiten. Und es macht halt was mit den Leuten, auch vom Anspruch. Wie möchte ich behandelt werden in so einer Situation oder in so einem Umfeld? Und wenn ich das schaffe, so ein Umfeld zu bauen, wo Leute gerne hingehen, dann habe ich auch diese Diskussion über, wie viel Homeoffice darf ich denn zulassen oder kann ich zulassen? Wie müssen Arbeitsplätze aussehen? Ja, wenn ich halt immer nur derjenige bin, der bestimmt und nicht nach dem Motto lebe, Betroffene immer zu Beteiligten zu machen, in die Beziehung zu gehen, in die Diskussion zu gehen, wovor viele Angst haben. Ja, wir sagen, oh Gott, was passiert denn da? Ja, das merke ich nur im Privatleben. Wenn ich meine Frau frage, wie es der geht, dann gibt die mir auch noch eine Antwort und die gefällt mir nicht immer. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie gehe ich jetzt da rein? Und es braucht Unterstützung. Und für mich ist, und ihr habt es vorhin so ein bisschen angesprochen, Harald, du hast von Angst gesprochen. Und die haben wir alle, wir bewegen uns alle und das ist auch das, was ich lernen durfte. Daher kommt auch meine Liebe zu den Menschen. Jeder hat sein Angst- und Denksystem. Und das erstmal zu verstehen, Motivatoren zu finden, die jeder hat, die jeder Mensch hat, mache ich schon einen Wahnsinnsschritt in Richtung einen Aufbau einer guten Beziehung und damit auch eine Lust meiner Mitarbeitenden, Kollegen, wie auch immer, was mich umgibt, mit mir zu arbeiten, um gemeinsam Ziele zu haben, Zielen zu arbeiten und nicht, naja, am Ende des Tages wissen wir alle, dass wir Geld auf dem Konto brauchen, um irgendwie unser Leben ein bisschen zu finanzieren und dass ich dafür doch irgendwas tun muss. Wenn ich jetzt dafür auch noch gut behandelt werde, mich in der Umfeld bewege, wie gesagt, wow, das stehe auf, was ich hier tue. Ja, nicht nur jeden Tag irgendwie eine Bewegung und was sonst da am Ende des Bandes bei Walls, sondern sehe meinen Beitrag. Dafür bin ich aufgehoben meiner Führungskraft und im Unternehmen in der Diskussion. Und das hat viel mit Kulturarbeit zu tun.
Also ich kann mir vorstellen, habe das auch schon erlebt, dass wenn man auch kleinere Unternehmen zugeht, mittelständische Unternehmen und mit dem Begriff der Kultur anfängt, dass das, du hast das eben gerade auch, finde ich, wunderschön geschildert, so als so ein Feel-Good-Projekt. Ja, okay, dann sind wir halt nett zueinander. Aber Moment mal, jetzt hat die Woche nicht die Auflagsage, ist so, dass wir in dieser Woche, da müssen wir was schaffen. Und wenn wir dann mal Zeit haben, wie kann man das erklären? Wie kann man klar und deutlich rüberbringen, dass das eine wirtschaftliche Frage, also auch eine wirtschaftliche Frage ist? Wird das nicht einfach?
Du sprichst ein Thema an, der mindestens bei mir ein wunder Punkt ist, weil ich gerade beim Übergang von Hilti ins eigene Unternehmen einen großen Fehler, strategischen Fehler gemacht habe. Weil ich im Prinzip reingegangen bin in die ersten Diskussionen mit Unternehmen, die Interesse hatten und habe denen praktisch meine Jacke aufgeholt und gesagt, guck mal, was ich alles kann oder was wir alles bieten können. Und die meisten haben gedacht, um Gottes Willen, ja, was bedeutet denn das? Wenn die davon reden, wir ziehen durchs ganze Unternehmen durch, alle sind involviert, alle sind in diese Diskussion involviert. Das macht extrem Angst, weil natürlich rechnen gleich die Ersten mit, was kostet mich das, wenn die da rausgezogen werden aus dem Job? Was macht das mit den Leuten? Kann ich das wieder einfangen? Und was wir gelernt haben, ist, natürlich das Große anzubieten, um zu zeigen, was wir leisten können. Nur Schritt für Schritt reinzugehen und zu sagen, und das ist dann auch, was ein bisschen wehtut, nämlich, lass uns doch mal bei euch anfangen. Lasst uns doch mal gucken, wie arbeitet ihr miteinander, wie redet ihr miteinander, welchen Beitrag leistet ihr so, wie ist die Arbeit verteilt bei euch, wie sind die Beziehungen zueinander. Und dann lasst uns doch mal sehen, was passiert mit euch. Und die Erfahrung ist immer, dass dann so eine Reaktion kommt und das ist natürlich das Beste, was passieren kann, dass nämlich nicht ich sage, was ist der nächste Schritt, sondern aus der Erfahrung heraus, die Leute sagen, boah, das ist, ich kam mit dem Kollegen aus dem Vertrieb, ja, die versuchen schon seit 3 Jahren zu sagen, was er für einen beschissenen Job macht. Und der Kollege aus dem Vertrieb sagt, die von der Finanz, die meinen echt, sie hätten Ahnung, wie Vertrieb funktioniert. Und dann reden zwei nicht miteinander und ertragen das in Meetings. Und plötzlich gehen so Situationen auf, die sagen, du, lass uns mal heute Abend, wenn wir da in 2-Tages-Workshops sind, lass uns mal an die Bar setzen, lass uns mal reden. Am nächsten Tag denkt man, was ist mit denen passiert? Haben die Drogen genommen oder irgendwas? Weil die sprechen miteinander, lösen Barrieren auf und fühlen am eigenen Leib, boah, wie geil ist das? Ich freue mich auf das nächste Meeting. Das müssen unsere Leute auch erleben. Die nächsten nachgeschalteten Teams. Und darum schon eine Lawine selbst losbetreten wird von den Unternehmensleitern eigentlich. Und dann in der Nasterlinie nicht mehr so eine große Rolle. Und natürlich reden wir relativ schnell darüber, warum wir das tun. Ja, damit sich unsere Bedrohung fühlen, ja, damit wir uns in unserem Umfeld bewegen. Aber bitte, lasst uns halt bei den Tatsachen leiden, nämlich am Ende wollen wir Geld verdienen, am Ende werden wir umsetzen müssen. Wir wollen nicht alle irgendwie investieren können, wir wollen uns solche Sachen leisten können. Und dafür braucht es die Dinge, die wir tun, auch verkaufen zu können. Und dann sind wir mitten in der Diskussion, auch vor allen Dingen im Zusammenhang zwischen, was investiere ich da, was doch jetzt gar nichts mit Umsatz oder sonst was zu tun hat, in was investiere ich da, was aber am Ende genau auf das einzahlen, was ich am Ende des Tages brauche.
Ja, total. Uwe, wir sind für mich schon bei einer spannenden Frage. Du und ich, wir sind ja angetreten für den Mittelstand. Also ich von mir kann das auf jeden Fall vollen Herzens behaupten. was würdest du denn sagen, ab wann sollte sich ein mittelständisches Unternehmen, jetzt mal so mittelgroß, du lächelst mich schon an, für alle die, die uns nicht sehen können, Uwe lächelt mich schon offen an, ab wann sollten die sich denn eine Frage der Unternehmenskultur stellen?
Also einfache Antwort wäre, bevor sie überhaupt gegründet haben, bevor sie, also ist es ein großes Wort, Unternehmenskultur. Ja. Auch das macht schon in gewissen Teilen Angst. Die Frage ist, wann sollte ich mir die Frage stellen, was habe ich eigentlich selber für eine Haltung? Und wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und es ist, du hast vorhin Elti angesprochen, war da halt mal 22 Jahre, das hat mich sehr geprägt und ich habe dann sehr viel mich selbst entwickeln dürfen. Und Hilti hat ja nicht eine Kultur, seitdem Michael Hilti das wirklich so offiziell angepackt hat, sondern die gab es vorher schon durch Martin Hilti, der einfach durch seine Art und Weise, wie er auf Menschen getaut hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er in die Beziehungen reingegangen ist, hat Kultur geprägt. Und das war schon im Prinzip gegründet auf dem, wie denke ich über Menschen, was habe ich für eine grundsätzliche Haltung, wie man mit Menschen umgehen darf oder muss, auch aus seiner schwierigen Zeit, der NS-Zeit heraus, ja, durchaus sich Gedanken gemacht, das kann es jetzt nicht sein. Also das ist doch kein Umgang mit menschlichen Wesen, die am Ende ja auch mit dazu beitragen dürfen, dass ich mein Ziel erreiche, mein großes Unternehmensziel, wo auch immer ich hin möchte. Von daher ist dieser grundsätzliche Gedanke, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin und wie, da fängt im Prinzip Unternehmenskultur schon an. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, bei den Menschen, auf die ich dann stoße, die ich durch das sich mein Unternehmen vergrößert, bin ich bereit, da Kompromisse einzugehen oder eben nicht? Und da gibt es so einen schlauen Satz aus dem Good to Great von Jim Collins, Good and What? Ja, wenn du die richtigen Leute hast, mit der richtigen Einstellung, dann ist es völlig egal, was die dann mal machen. Ja, wer weiß denn heute schon, für was er eingestimmt wurde, ja, und vielleicht ist es auch gar nicht so entscheidend, wenn die Sache passt, wenn die Haltung passt im Unternehmen, wie es Sinn gibt, ist es völlig egal, was ich mache und beibringen kann man jedem alles, wenn er will. Und dann kommt natürlich geht's in eine Größe rein nach und nach, wo ich eben nicht mehr, also anders angefangen und das zielt direkt auf deine Frage. In dem Moment, wo ich eine Größe erreicht habe, wo ich nicht mehr als Unternehmenseigner oder Leiter auf jeden Einzelnen eingehen kann und Kontakt habe, sollte ich mit einer strukturierten und institutionalisierten Unternehmenskultur beginnen.
Ja.
Das sind die schon bei 20 Leuten der Fall sein. Das fällt ja schon nie genannt.
Genau, das habe ich auch gerade gesagt. Entschuldigung, Harald, wenn ich nochmal reingehe. Und du hast es so wunderbar, Uwe, du hast es so wunderbar dann nochmal Stück für Stück auf den Boden gebracht. Ne? Also wenn ich jetzt hingehört hätte als mittelständischer Unternehmer oder Unternehmerin, hätte ich sofort eine Orientierungsgröße. Und ich habe sofort daran gedacht, ich hüpfe nochmal so ein halbes Thema zurück in all dem, was du gesagt hast. Wir kennen das ja ganz individuell, dass die Familie, in der wir aufgewachsen sind, uns prägen. Und dann wir entscheiden ab einem bestimmten Punkt, welchen Teil davon möchte ich mitnehmen, also weiterhin in die Zukunft und welchen Teil möchte ich vielleicht nicht mitnehmen, so, ne? Und
ist es so?
Ja, also ich nicht.
Du meinst jetzt uns hier in diesem jungen Raum.
Genau.
Und leider die Tatsache und Wirklichkeit ist, dass ich immer wieder den Satz höre, wenn man in die Arbeit geht und in den Coaching geht oder wie auch immer an Themen arbeitet, dann kommt oft der Satz, naja, so bin ich halt erzogen worden, so bin ich geprägt worden. Ich sage, ja, und wann fängt das eigentlich an, dass ich mir die Frage stelle, will ich das? Hat das genau das, was du gerade angesprochen hast? Will ich denn so sein? Will ich denn so eine Ausstrahlung haben? Immer wieder so ein Feedback bekommen, mich damit entschuldigen, dass ich halt so erzogen worden bin.
Ja, ich will genau, also ich will nirgendwo, also genau das war mein Punkt tatsächlich, Uwe, dass du sagst, und nochmal, ne, mein Herz ist unglaublich groß, weil vielleicht hat auch nie jemand diesen Menschen diese Frage an Hand gegeben. Ne? Nummer eins. Und was mir wirklich oft begegnet, und ich behaupte das nicht nur, sind Familienunternehmen, die, wo dann Menschen dann eher an der Führung zum ersten Mal begreifen, ah, da wo wir herkommen, ja, das gibt dem Hier und Jetzt, dem Menschen, mit dem wir arbeiten, eine bestimmte, Genetik ist kein gutes Wort, aber eine bestimmte Kultur als Vorschlag so, ne? Und danach verhalten die sich. Das heißt wiederum, und wir kommen fast an den Anfang, wo wir ja schon ziemlich schnell eingestiegen sind, es gibt immer einen Menschen, der ist der gleiche, ja? Und das bin ich selbst. Und wenn, egal an welcher Stelle bei mir selbst anfange und zu gucken und mir genau die Fragen stelle, von denen du gerade gesprochen hast, Uwe, ne? Dann habe ich einen Hebel und natürlich je nach Einflussgrad einen größeren, ja, einen Hebel in meine, bisschen esoterisch klingt das, ich meine es aber tatsächlich so, in meine Realität. Das wird sich mit Sicherheit nicht wie so ein Baton Magique, heißt es auf Französisch, wie so ein Wunderstab, heißt es, glaube ich, nicht Deutsch, aber das wird nicht, dass ich das Tick-Tick mache, ja, und dann ist meine Realität verändert, aber alles, wie wir uns verhalten und egal an welcher Stelle, hat ja Einfluss darauf, wie Menschen sich dann auch wieder mit uns verhalten. Das glaubt
ja. Und der, ich glaube, dass halt auch viele, oder ich erlebe das ja auch, dass viele in einem dann schon anfangen, in einen Veränderungsprozess versuchen einzusteigen. Ich meine, das fängt bei 10 Kilo weniger haben, ich will weniger Alkohol drin, ich will weniger rauchen. Das sind ja die einfachsten Dinge, ja, New Year's Resolution. Die dann meistens im Februar, spätestens im März, sich leicht verändert haben und spätestens im April sind sie vergessen, dass man sich mal was vorgenommen hat. Und ich glaube, dass die Frustration, ich nehme mir immer wieder was vor und ich hoffe das nicht, die braucht, ich sage es mal einfach, Hilfe. Allein zu verstehen, das ist so. Und du kämpfst da gegen jemanden, du kämpfst gegen etwas, das ist in dir drin. Sei nicht frustriert, das geht genau ebenso. Und man nennt es gerne den inneren Schweinehund. Ich nenne das gerne die Glaubenssätze. Und an die ranzukommen, wo kommen die her? Sind die günstig oder ungünstig? Meine Ausbildung hat immer gesagt, über gut und schlecht sind keine guten Kriterien. Günstig, ungünstig, hin auf ein Ziel, das ist gut. Man das motiviert zu arbeiten, weil was ungünstig ist, da muss ich irgendwie was tun, dass es günstig wird. Na, erst mal zu verstehen, was ist denn das, was mich da immer wieder zurückhält? Das ist erheben, das ist erleuchten. Das ist so schön zu sehen, wie die Leute in diesem Coaching aufgehen und sagen, das spüre ich, jetzt wo es benannt ist, jetzt spüre ich das. Und jetzt weiß ich auch, an was ich arbeiten kann. Und vorher ist es so ein sehr nebulös und so ein schwarzes Loch, in das alles reingezogen wird. Und ich weiß nicht, wo die Energie herkommt.
Ja, total. Ich habe gerade zwischendurch zu Harald hingeguckt, weil ich habe uns wieder war da, dabei erwischt, dass wir gerade so den Staffelstapel mal hin und her. Harald, wenn du uns zuhörst, was ist denn, sind so deine Gedanken?
Macht Spaß, euch zuzuhören. Ich sortiere es ein bisschen. Ich habe vorhin den Reflex gehabt, direkt anzuschließen, als Uwe sehr konkret sagte, in dem Moment, wo du eine Größe erreichst, wo der Gründer oder derjenige, der die Sache betreibt, nicht mehr mit jedem regelmäßig Kontakt haben kann, weil das zu Beginn eine systematische Kultur, Unternehmenskultur zu entwickeln. Ich berate ehrenamtlich Startups in Frankfurt, die quasi am Anfang stehen, ganz am Anfang, mit denen ich genau das Thema auch bearbeite, vor allen Dingen in Sachen Teamentwicklung. Und deswegen ist die Frage total interessant, wenn du dann sagst, hier solltet ihr beginnen mit einer systematischen Kulturentwicklung. mit was fangen kann. Was mache ich? Hättest du da was, wo du sagst, das sind Dinge, an denen kommt ihr nicht vorbei, das machst du?
Ja, das ist eine, also erstmal, Harald, das ist ein integrales Startup, ist so ein spannendes Feld, weil die oft dann aus ihrem Startup-Charakter gar nicht mehr rauskommen. Also wann ist denn eigentlich der Punkt, wo wir mal anfangen müssen, Prozesse, Strukturen aufzubauen? Ja? Und das Schlimme ist, oder das Schlimme, es ist einfach in der Natur der Sache, dann entwickelt sich automatisch, ich meine, jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur, ob die jetzt umgeschrieben ist oder nicht, aber wenn man die Grundsätze beschreibt, die halt die Dinge so betreiben, wenn sich das mal manifestiert, ohne dass darüber gesprochen wird, ist es extrem schwer, die, ich will mal sagen, so die Zügel anzuziehen und sagen, stopp mal.
Ja, jetzt genau.
Müssen wir mit dem Abige reden. Und dann was Neues zu etablieren, weil einfach gewisse Gewohnheiten sich eingeschlichen haben. Und das wissen wir alle selbst, wie das ist. Und heute morgens um 8 Mal Kaffee trudeln und mir jemand sagt, das machen wir jetzt um 9. Mann, geht das kann ich nicht. Funktioniere ich nicht. Insofern ist eine ganz bewusste, sich rausziehen aus dem Business, das geht nie. Wir haben nie Zeit dazu. Wir haben kein Geld dazu, gar nichts. Okay, dann machst du weiter wie bisher und dann treffen wir uns in ein paar Wochen wieder. Ich verspreche dir, dann ist der Druck deutlich größer. Also lass uns doch gleich von Anfang an darüber sprechen, wie wollen wir hier miteinander umgehen, wie wollen wir hier miteinander arbeiten, was ist unsere und zwar besprochene, diskutierte Unternehmenskultur. Ja? Und die wird sich zeigen an dem, was spürt unser Kunde, was spüren wir selbst hier im Unternehmen, haben wir, und da gehören so Sachen dazu, wie duzen wir uns, was du vorhin so schnell gefragt hast, ja, wie gehen wir miteinander um? Um dann auch, und das ist das, was wir konkret tun, aus Workshops heraus, dann aus der Unternehmenskultur für das gesamte Unternehmen, mit jedem einzelnen Team eine sogenannte, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu sehr strukturiert und das spürt man mir ja an, dass ich total strukturierter Mensch bin, ja, der für alles einen Plan hat und so. Um Gottes Willen, ja. Es lachen schon alle, wenn welche hier wären. Dann reinzugehen und zu sagen, wir setzen uns jetzt zusammen und aus dem, was wir jetzt hier erlebt haben, was wir diskutiert haben, entwickeln wir eine Teamchart, wo wir für uns definieren, wer sind wir und wie arbeiten wir? Auf was können wir uns verlassen? Und ihr werdet jetzt lassen, was steht dann auch in so den Produktionsbetrieben, was sitzt ihr dann Leute, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen, als eine Maschine zu bedienen, dass sie genug Material hat und was produzieren kann, sitzen dann da und schreiben halt auch auf, wenn wir um 8 Uhr Arbeitsbeginn haben, sind wir um 10 vor 8 bei der Arbeit. Und es ist am Anfang, klingt es so lustig und ja, um Gottes Willen muss man so weit aufschreiben, was das denen für eine Heimat gibt und denen für eine Klarheit gibt darüber, was sind wir, das macht uns aus, das ist unsere Haltung und das gibt mir einen Rahmen, in denen ich eine klare Erwartungshaltung spüren kann, weil trotz aller Freigeister dieser Welt brauchen wir irgendwo diesen Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen, um uns zu orientieren. Ansonsten gehen wir recht schnell verloren. Also das wäre konkret, sich da wirklich reinzugehen, sich dafür Zeit zu nehmen, nicht nur für das Business Meeting und wie entwickeln wir das Produkt, sondern wie entwickeln wir unsere Zusammenarbeit und so, dass sich jeder hier, der morgens hier reinkommt, auch gerne hier reinkommt und wir in Diskussionen über Homeoffice und solche Dinge im Prinzip gar nicht führen können, müssen, jetzt Klarheit darüber haben, wie wir arbeiten.
Ich kann dich da unterstützen, nur mit der Beobachtung, die wir in Frankfurt machen, über die Hälfte der Startups, die das erste Jahr nicht überleben es aufgrund von kulturellen und Teamproblemen nicht. Das liegt nicht daran, dass wir nicht die Investoren gefunden haben, dass das Produkt nicht ist, zerbrechen im Team.
Ja, und das Verrückte ist dabei, wenn man dann mit den Leuten spricht, die das Ganze geleitet haben, die können einem hoch und runter beten, wie Teamentwicklung funktioniert, von Storming, Forming, Performing, alles, was da drin steht. Die haben alles gelesen und erfahren im Studium, wie auch immer, alles. Finden die auswendig. Das größte Thema, und jetzt denken wir, auch wir hier alle, wo wir hier sitzen und sagen, es ist schön, dass es da auf der Wand steht, jetzt lass es uns auch mal spüren lassen, und zwar Ihnen einzeln. Jetzt gehen wir doch mal rein und arbeiten genau damit und setzen diese Dinge um Und zwar mit den Leuten, nicht über die Leute hinweg. Und dann wird es richtig schmerzhaft.
Dann wird es unangenehm. Sagen wir es doch mal so. Nicht, weil ich was verweichen will oder aufweichen will. Aber ja, und alles, was mir nicht bekannt ist, also vielleicht nicht mir, aber was Menschen nicht bekannt ist, fühlt sich ja oftmals erstmal fremd an. Und Fremdheit kann ja auch mit Schmerz übersetzt werden. So, ne? Also auch das, sind mögliche Gefühle dazu, glaube ich jedenfalls. Was ich so schön fand, war, dass ganz, ganz viele Themen drin waren, die mich interessiert haben und die ich auch hörbar machen wollte mit dem Bobcast, mit Gast. Ich habe dir noch nie eine Frage gestellt, Uwe. Ich schmeiß dich in kein kaltes Wasser und wenn, dann wüsste ich, dass du damit umgehen kannst. Was ist denn für dich eine erfolgreiche Kultur? Oder was ist für dich eine erfolgreiche Kultur?
Am liebsten, wenn ich morgens um 3 jemand aus der Firma wecken kann und er sagt mir die Lehre des Unternehmensziel Spaß. Wenn du dich erinnerst, haben wir am Anfang eine Diskussion gehabt darüber, was hast du denn gespürt? Und wirklich, da darf ich gerne nochmal Hilti reflektieren, das können Sie über viele andere Unternehmen, mit denen wir bisher da arbeiten, Daumen auf, könnte ich das auch sagen. Wenn Kunden zu dieser Firma kommen und zu dem Personalverantwortlichen oder auch zum Unternehmenseigner und fragen, was macht ihr mit euren Leuten? Die sind anders als andere und ich möchte das auch gerne haben. Was macht ihr da? Das wäre für mich eine Rückmeldung für eine erfolgreiche Unternehmenskultur, weil es würde nämlich bedeuten, wir sind runtergekommen vom Plakat, rein und Leute raus zu und mit all dem, auf den wir irgendeinen Einfluss, irgendeine Ausstrahlung.
Ja.
Wenn mein Sohn, jetzt mein jüngster 23, okay, mein Älter ist jetzt 33, ich glaube, der hat jetzt gewisse Verhaltensweisen, die vielleicht nicht mehr so viel mit mir zu tun haben. Aber wenn mein jüngster Sohn aufhört, die Ellenbogen auf den Tisch zu legen beim Essen, ohne dass ich was sage, dann wäre das eine erfolgreiche Unternehmenskultur. Das sind nicht angekommen, ist nicht hier, sondern hier.
Krass, ne? Ja, für alle, die uns
überzeugen. Ja, und eine eigene Lebensweise, eine eigene Haltung, die ich entwickle, von dementsprechend auch verhalten. Es gibt ein ganz schönes Beispiel, auch da darf ich Hilton zitieren. Da sind ja die Vorstände, auch der Vorstandsvorsitzende, einmal im Jahr gehen die raus in die Berge oder irgendwo in einer Organisation arbeiten nimmt. Und der Christoph Loos, Vorstandsvorsitzender, sehr lange Zeit bei Hilti, der war in Oberhausen im Verteilerwerk, also wo wirklich die Produkte eingepackt werden und dann in diesem Paket zum Kunden gehen. Und da stand er am Fließband und hat da mit dem roten Overall halt die Sachen eingepackt. Und da stand neben ihm eine Dame, 30 Jahre im Unternehmen und macht diesen Job auch schon so lange und hat ihn angesprochen. Herr Dr. Loos, also Sie kennen doch unseren Leitspruch. Und der Herr sagt, nee, ich habe den ja mitentwickelt. Und er hat gesagt, naja, wir begeistern unsere Kunden und bauen eine bessere Zukunft. Also mit das Paket, der Kunde bekommt, ich bin mir nicht sicher, ob der so begeistert ist. Und dann hat sie ihm das gezeigt und hat mit ihm darüber gesprochen. Das ist gelebte Unternehmenskultur. Das ist eine Unternehmenskultur erfolgreich. Und das hat der Grittbock gerade mehrfach erzählt, immer wieder in irgendwelchen, auch mit Kunden zusammen, weil ihn das so gefreut hat.
Ja.
Sich erstens jemand baut, was jemand merkt, wenn wir über Feedback sprechen und Feedback-Kultur etabliert haben, dass es auch gelegnet. Und da nicht ein paar Hierarchieebenen dazwischen, sich jemand traut, das in einem entsprechenden Ton anzusprechen. Und ich hoffe, dass diese Antwort dir Antwort genug ist auf deine Frage.
Ja, die Antwort ist so gut genug, also das ist so eine schöne Antwort, dass ich die tatsächlich so stehen lassen möchte. So.
Und übrigens, Vanessa, das ist auch noch, und Harald, auch für dich, dass so mein Drang, ich meine, wenn ich so über Hilton spreche, fragen sich vielleicht einige Zuschauer, Zuhörer, quasi, wie bekloppt ist der eigentlich, dass er bis verlassen hat mit Laden? Ja, warum ist der gegangen? Genau aus diesem Grund. Ich weiß nicht, kann nicht mehr zählen, wie viele Kunden mich in dem, wenn sie in die Akademie oder zu Hilti gekommen sind und wir mit denen einen Austausch hatten, wie oft die gesagt haben, sag mal, Uwe, ich will es haben. Könnt ihr das, ich meine, der kauft ein Produkt bei euch, können wir nicht auch Training und Kulturentwicklung bei euch haben? Und Jiri hat da ein sehr klares Bild und einen sehr klaren Fokus auf Kerngeschäft und echte Kernkompetenz und wollte das so nicht anbinden. Und das war für mich ein klares Zeichen. Ich möchte das aber machen. Das sind so viele Leute, die arbeiten wollen und mit den Leuten wieder richtig in Kontakt kommen wollen. Und das hat mich so begeistert. Ich sagte, okay, dann muss ich schweren Herzen meinen Weg weitergehen. Hier bin ich.
Ja, kann ich mich total mit verbinden. Also nicht, dass ich die Hilti verlassen habe. Habe ich ja erstens sie als Partner und zweitens. Aber ich kann mich total damit verbinden und erinnere mich an uns. Da mache ich nicht alles transparent, aber an unser letztes Telefongespräch, Uwe, als wir ganz kurz dabei vorbeigekommen sind, warum machen wir das eigentlich? Also warum machen wir, was wir tun? Und wann treten wir da auch mit unserem Herzen an? Ne? Also so strukturiert das alles ist und das können wir ja, und ich weiß vom Harald auch, dass er es auch kann, wir treten mit unserem Herzen an für Menschen und Unternehmen, die Orte für Menschen sind und sich da entwickeln wollen. Und genau deswegen und egal in welcher Größe. Ne, gute Arbeit darf für grundsätzlich alle verfügbar sein. Hm?
Ja. Absolut. Und diese Dinge, also da ist ja wirklich sehr viel, und da bin ich ja beim Osteopathen, der kriegt ja auch immer wieder Patienten vorgesetzt, wo er merkt, mein Gott, ich sehe den Schmerz, der hat so schwer. Und das sehen wir ja auch. So wie wir nicht gerade sitzen und sprechen, sehen wir. Und es ist nicht daran, dass die Führungskräfte alles so schlecht sind. Ja, und wir einfach sagen könnten, naja, die sind halt nicht gut. Sondern wenn ich den Schmerz bei den Führungskräften sehe, wo die einfach gerne würden, aber nicht wissen wie, ja, denen nie Werkzeuge gegeben wurden. Und deswegen, ja, ist dieses Buch, ja, was ich so lesen durfte, ja, von Moik, das hat mich so inspiriert, weil es eben genau das sieht, wo Leute hungrig sind mit, und vor allen Dingen nicht nur hungrig, das ist jetzt also der Schraubenschlüssel, der passen würde auf die Schraube. Das ist ja auch schön, das so zu sehen. Das lese ich in 1000 anderen Büchern. Der Unterschied, den ich jetzt erlebt habe in den ersten Worten, die ich da lesen durfte, war, dass ich jetzt auch noch gesagt bekomme, wie ich den benutzen darf und kann. Dass er auch funktioniert und auf die Schraube oder auf den Schiesel passt. Und das ist genau das, an was es krallt. Bei euch vielen Beratern, sorry, die Konzepte sind alle geil. Die Dinge, die wir sagen, sind alle richtig und alle cool. Nur, und jetzt habe ich es hier in der Hand und weiß nicht, wie kriege ich es denn jetzt dahin, dass es dann auch spürbar wird und dass die Leute merken, wow, jetzt verändert sich wirklich was. Auch wenn das Schmerz bedeutet. Wie hat der Dalai Lama so schön gesagt, Veränderung ist Schmerz. Und hat dann als nächsten Satz gesagt, Schmerz, ja, sofort.
Das ist so ein Witz, umschrieben in seine Suche. Und jetzt dahin zu kommen, dass wir wirklich reingehen, in wirklich arbeiten in den Leuten. Das ist das Konzept. Mach das, ruf mich in 3 Wochen wieder an, wie es funktioniert hat. So, ich stehe jetzt an deiner Seite, bis du merkst, jetzt hat Veränderung stattgefunden. Jetzt ist was anders geworden. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied, den wir für uns, wenn ich das so sagen darf, herauserkoren haben, was Beratung anders macht, als sie bisher so zu viel.
Leicht. Uwe, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich nehme mit, du hast mein Buch gelobt, das, was du schon lesen durftest, das Bock-Prinzip, da freue ich mich natürlich total drüber. Ich nehme aber ganz, ganz viel mit. Ich könnte hier tatsächlich sogar noch weiter sprechen. Ist aber ein Bobcast, ist ein bestimmtes Format. Habe ich gerade schon gesagt. Ich freue mich, dass alle mit zugehört haben, hingeschaut haben. Das lohnt sich, glaube ich, auch, uns mal bei YouTube anzuschauen, denn die Interaktion, die da so nonverbal stattfindet, ist auch immer ganz schön. Ich sehe das ja alles. Liebe alle, das war's von uns für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, wann auch immer ihr das tut, wann auch immer ihr euch da reingeklickt habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte lasst uns das doch wissen und gerne auch andere auch. Also abonniert gerne den Bobcast. Ihr findet den auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt oder eben bei YouTube. Hinterlasst uns eine Bewertung. Die guten heißen wir ganz, ganz herzlich willkommen. und teilt euch in unser Netzwerk.
Lernen, lernen wir.
Genau, von den anderen lernen wir. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, guckt doch auch gerne mal bei unserer Homepage vorbei oder bei der Homepage von Uwe und seinem Partner Filius. Das findet ihr mit Sicherheit. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Herzlichen Dank für heute. Herzlichen Dank für diesen Podcast und ganz, ganz herzlichen Dank für dich, Uwe, deine Arbeit, das Dabeisein. Und für dich, Harald, auch ganz, ganz herzlichen Dank.
Und dir auch als Host, Wannetz.
Hi, ich war bei einem Durfte. Spaß genießt. Gaga. Peace.